Hornton von mir geben. Zumindest habe ich es noch nie so probiert. Ja, ich grüße euch auch herzlich heute Morgen. Und zwar möchte ich euch auch eine kleine, nein, bei dir war es keine Geschichte, Markus, sondern aus dem Andachtsbuch. Dankeschön. Ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen, die eine Parabel ist, sagt man in der Literatur so, ein Gleichnis. Und das kennen sicher einige von euch. Es gibt auch mittlerweile einige Varianten dieser Parabel oder dieses Gleichnisses, die im Umlauf sind. Und man hat ja zum Glück das Internet heutzutage und man kann auch die Quelle einigermaßen sicher dann finden. Aber jetzt hört mal zuerst. In einem kleinen Mittelmeerhafen liegt ein ärmlich gekleideter Fischer in seinem Boot und döst. Da kommt ein gut gekleideter Tourist daher, macht ein paar Fotos, schenkt dem Mann eine Zigarette und beginnt ein Gespräch. Wie viele Fische er denn heute so gefangen habe, fragt der Tourist den Fischer. Nicht allzu viele, antwortet der Fischer. Aber er sei mit seinem Fang zufrieden. Da erzählt ihm der Tourist begeistert, was der Fischer nicht alles erreichen könnte, wenn er nochmal aufs Meer hinausfahren, mehr Fische fangen und mehr verdienen würde. Er könnte Karriere machen, von dem Geld ein zweites Fischerboot kaufen, andere Fischer einstellen und noch mehr Geld verdienen. Aber am Ende, nee, nicht aber, sondern am Ende würde er so reich werden, dass er sich bequem zur Ruhe setzen und im Hafen dösen könnte. Da entgegnet der Fischer milde lächelnd: Das kann ich jetzt auch schon. Jetzt würde mich mal spontan interessieren, wer hatte die Geschichte schon gekannt? Nicht so viele, freut mich. Nichts schlechter als eine Geschichte vorzulesen, die jeder schon auswendig kennt. Diese Parabel ist bekannt als Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. Und zwar von dem berühmten Schriftsteller Heinrich Böll, der im 20. Jahrhundert gelebt hat. Und er schrieb sie für eine Sendung im Norddeutschen Rundfunk zum Tag der Arbeit am 1. Mai 1963, also schon eine ganze Weile her. Damals war es eine bewusste Provokation und Kritik. Und wenn man das Jahr 63 denkt, weiß man vielleicht auch schon Kritik an was? Am neuen deutschen Wirtschaftsboom. Das war mitten in den Wirtschaftswunderjahren. Den Menschen ging es gut, möglicherweise zu gut. Und jetzt also Heinrich Böll. Der gönnerhafte Tourist belehrt den faulenzen, ärmlichen Fischer. Also der Tourist ist sozusagen ein bisschen der Vertreter des Wirtschaftsbooms. Und stellt am Ende fest, dass er der Dumme ist, weil er einen arbeitsreichen und materialistischen Kreislauf, den er da beschreibt und dem Fischer schmackhaft machen will, dass dieser genau dort endet, wo er begonnen hat. Nämlich beim Dösen im Hafen. Der Heinrich Böll mahnt also, dass der Mensch nicht lebt, um zu arbeiten, sondern andersrum. Er arbeitet, um zu leben. Stimmt ihr Heinrich Böll zu oder dem Fischer? Soll ich wieder nach Armzeichen fragen? Ja, wer stimmt dem Heinrich Böll zu? Niemand. Ah, doch. Wer stimmt ihm nicht zu? Überrascht mich beinahe. Ich finde die Geschichte sehr charmant. Also da im Hafen zu dösen, nach einem Tag getaner Arbeit, ist doch irgendwie so eine Art Entschleunigung. Mir gefällt es ganz gut. Aber, und jetzt rede ich denen ins Wort, so, rede denen das Wort, die sich jetzt gemeldet haben, die sich so einfach das nicht vorstellen können. Man könnte auch so argumentieren, dass die Ausgangslage des Fischers und des vom Touristen nicht mit dem Ende, also die Ausgangslage stimmt nicht mit dem Ende überein. Das ist nur oberflächlich so. Wenn denn der Fischer Karriere hätte, dann hätte er nämlich einiges auch vorgesorgt, vielleicht auch für seine Kinder, wenn er berufsunfähig wäre oder ja, seine Rente könnte er in seiner Karriere schon sichern. Diese Dinge hat der Fischer vielleicht gar nicht bedacht und für die Allgemeinheit würde man vielleicht sagen, er würde mehr Steuern zahlen und auch mehr Beiträge dementsprechend für die Allgemeinheit liefern, ja, zum Nutzen aller. Und vermutlich jetzt auch nie wird Deutschlands wirtschaftlichen Aufschwung gegeben mit der Einstellung so eines Fischers. Man sieht es auch ein bisschen in Deutschland, anders als in anderen Ländern, weil wir ja parallel zur Bundesrepublik auch noch die DDR hatten, wo die Motivation zur Arbeit nicht ganz so hoch war zum Leistung bringen, weil sie einfach nicht genug belohnt wurde, unter anderem. Was ist also richtig? Stehe ich richtig? Wo bin ich? Hat das überhaupt was mit Glaube zu tun? Hat das was mit meinem geistlichen Leben zu tun? Vor 2 Wochen habe ich darüber gesprochen, wie Samaria, diese Stadt in Israel, in großer Not war und unter Belagerung durch die Aramäer und dass da die Not so weit ging, dass Leute gehungert haben. Und von einem Tag auf den anderen kam die Wende. Gott hat die Wende eingeführt. Die Israeliten hatten plötzlich Nahrung und Kleidung und alles in Hülle und Fülle, weil die Belagerer fluchtartig davon sind und alles zurückgelassen haben an Schätzen, was sie dabei hatten. Elisa, der Prophet Gottes, hat es vorausgesagt. Und wir haben davon mindestens mitgenommen, dass Gottes Möglichkeiten unbegrenzt sind, egal wie eine Krise auch aussehen mag, die uns Menschen trifft. Gott sieht das Ende und er kann das Ende auch beeinflussen zu unseren Gunsten. Damit hätten wir eigentlich schon eine Antwort auf Heinrich Böll wieder. Ja, Heinrich Böll hat doch recht, Gott kann doch das Ende beeinflussen. Und wir leben zwar nicht in dieser Bedrängnis von Samaria, aber das gilt doch. Ja? Aber weil wir auch nicht in dieser Bedrängnis sind oder in diesem Belagerungszustand, müssen wir uns vielleicht ein bisschen weiter umsehen. Und ich habe das getan und ein paar Kapitel weiter vorher, ebenfalls im 2. Buch der Könige, gibt es schon 1-2 Episoden zwischen Israel und den Aramäern, diesen Feinden aus Syrien. Und eine Episode ist sehr bekannt. Und anhand dieser Geschichte möchte ich ein paar Antworten mit uns finden, ein bisschen den Blick vielleicht weiten auf diese Frage. Und beim Lesen ist mir so aufgefallen, oder beim Nachdenken, eigentlich ist diese Geschichte auch beinahe wie eine Parabel, wie ein Gleichnis, auch wenn sie sich zugetragen hat. Im zweiten Buch Könige, Kapitel 5. Und das ist jetzt einiges an Versen, deshalb muss ich mich ein bisschen ranhalten. 2. Könige, Kapitel 5, 389 in den ausliegenden Bibeln, im ersten Teil. Ich möchte mal zuerst die Verse 1 bis 7 lesen. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, also Aram sind die Aramäer, diese Feinde Israels. Also dieser Naaman war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern den Sieg, oder gab den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn vor seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Naaman muss verzweifelt gewesen sein mit seinem Aussatz. Was das jetzt genau bedeutet, ist unklar. Also es kann Lepra sein oder andere Hautkrankheit, unheilbar vermutlich. Und er klammert sich an den Strohhalm, der durch eine hebräische, eine israelitische Sklavin seiner Frau gereicht wird. Der Prophet Elisa kann vom Aussatz befreien, also möchte er dorthin gehen und dieses auch nicht unversucht lassen, auch wenn es nur eben diese Sklavin erzählt hat. Und weil eine medizinische Dienstleistung eben bezahlt sein will, schickt oder geht da noch jede Menge Silber und Gold mit und Feierkleider. Und nur für die Freunde der Vergleiche, ich habe beim Gold gelesen, dass es 600 Jahresgehälter eines Arbeiters waren. Dieses allein das Gold und Silber war vom Gewicht her noch einiges mehr, was der Naaman da mitgenommen hat. Was wird heute nicht alles unternommen und bezahlt, um eine Krankheit loszuwerden? Das hat sich anscheinend gar nicht so arg verändert. Ja, es gibt genug Mediziner, alternative Medizin und so weiter. Und Naaman geht jetzt los und sucht sich sozusagen einen Alternativmediziner. Er braucht das, was er gerade nicht hat. Er braucht Gesundheit. Und das ist auch eine typisch menschliche Eigenschaft. Ist auch klar, wenn man keine Gesundheit hat, dann merkt man das ganz deutlich. Wenn man eben gesund ist, dann vergisst man es vielleicht. Und die Frage der Gesundheit lässt sich allgemein, finde ich, auf Menschen anwenden. Der natürliche Mensch blickt auf das, was noch fehlt, was noch erreicht werden muss, was man noch meint zu brauchen. Und was man hat, das rückt in den Hintergrund. Nicht nur in der Gesundheit, sondern auch bei vielen anderen Dingen. Ja, und kleine Nebenbemerkung, der König von Israel meint, es ist ein Trick des Königs von Aram, um ihn anzugreifen, ein Vorwand, um Israel zu vernichten. Und hat ein ganz anderes Problem, wie wir in Vers 7 gelesen haben. Aber das erledigt sich sehr schnell, denn der Prophet Elisa tritt auf den Plan und wir lesen diesen Abschnitt von Vers 8 weiter bis Vers 19. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Hier muss ich kurz unterbrechen, ich finde diesen Vers einfach sensationell. Muss sich diese Situation vorstellen, der kommt da mit Riesenprimborium und Pferde und seinem ganzen Schatz und Reichtum und Elisa bleibt zu Hause drin und schickt nur kurz jemand raus, komm, wasch dich im Jordan und ist alles erledigt. Also da steckt für mich viel Humor drin. Und vor allem auch, wenn man jetzt weiter die Reaktion von Naaman liest, da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn ein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein. Wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden. Ja, der Naaman, der erwartet einen standesgemäßen Empfang, wie ich schon angedeutet habe, vielleicht eine ganz komplexe Therapie, ausgeklügelt. Dann schließlich wird er den Arzt Elisa, den Propheten, auch fürstlich entlohnen. Das ist so in seiner Vorstellungswelt. Aber nichts von dem passiert. Es kommt alles ganz anders. Und zwar so anders, dass er beinahe seinen Stolz das Heft des Handelns übernehmen lässt und er es vermasselt. Und nicht im Jordan sich reinigt oder wäscht. Aber als es dann passiert, ist er körperlich wie ausgetauscht und er erkennt: Hier hat kein Mensch gewirkt, mit diesem Jordan geht es wohl kaum, sondern hier war Gott selber auch am Werk, wie wir es in Vers 15 sehen. Naaman will Elisa, wie wir es gelesen haben, aus lauter Dankbarkeit für seine Genesung bezahlen, aus so menschlicher Reflex. Schließlich hat er ihm ja den Schlüssel zu seiner Heilung geliefert. Und jetzt hat Naaman das, was er schon immer wollte, seine Gesundheit, seine reine Haut. Aber Elisa sagt ab. Und damit sagt Elisa auch: Nicht ich habe dich gesund gemacht, sondern Gott. Und weil Gott es war, musst du mich eigentlich auch gar nicht bezahlen oder möchte ich gar nicht bezahlt werden, Naaman. Und man sieht hier in diesen Versen, dass Naaman auch erkennt, dass Gott, dass der Gott Israels ihn geheilt hat und bekehrt sich zu ihm. Und da er aber für seinen König, einem anderen Gott, dienen muss, holt er sich von Elisa auch gleich noch die Entschuldigung oder die Absolution ab, dass er weiterhin in diesen Tempel des Rimmons gehen muss. Aber sein Herz ist schon beim Gott Israels. Er glaubt nicht an den Rimmon. Soweit die wunderbare Geschichte bis hierher. Naaman ist gerettet, ist geheilt von seinem Aussatz. Und jetzt kommt ein ziemlicher Bruch, ein Perspektivwechsel. Ab Vers 19b tritt nämlich jemand anderes auf den Plan und vielleicht kennt ihr den Ausgang der Geschichte schon. Ich lese es mal vor. Und als er von ihm eine Strecke Weges fortgezogen war, hier geht es also zur Erinnerung um den Naaman, der jetzt abzieht, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebracht hat. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen. So jagte Gehasi dem Naaman nach. Und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, stieg er vom Wagen, ging ihm entgegen und sprach, geht's gut? Er sprach, ja, aber mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen, siehe, jetzt sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei von den Prophetenjüngern. Gib ihnen doch einen Zentner Silber und zwei Feierkleider. Naaman sprach, nimm zwei Zentner, also nicht nur einen. Und er nötigte ihn und band zwei Zentner Silber in zwei Beutel und zwei Feierkleider und gab seinen beiden Dienern, die trugen es vor ihm her. Das sind übrigens 70 Kilo. Und als Gehasi an den Hügel kam, nahm er es von ihren Händen und legte es beiseite im Hause und ließ die Männer gehen. Und als sie weggegangen waren, trat er vor seinen Herrn und Elisa sprach zu ihm, woher Gehasi? Er sprach, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm, bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als der Mann sich umwandte von seinem Wagen dir entgegen? Wohlan, du hast nun das Silber und die Kleider genommen und wirst dir schaffen Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde. Aber der Aussatz Naamans wird dir anhangen und deine Nachkommen alle Zeit. Da ging Gehasi von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. So schön der letzte Abschnitt war, so unschön ist dieser dritte und letzte Abschnitt. Habt ihr eher Mitleid mit Gehasi oder ist das einfach ein gerechtes Urteil? Diesmal müsst ihr die Arme nicht heben. Ich habe schon eher Mitleid. Gehasi hatte seine Gesundheit vermutlich, wir lesen zumindest nichts anderes, aber er hat das viele Silber und Gold und die Feierkleider nicht, die gerade in Reichweite waren und nun für immer zu verschwinden drohen. Und Gehasi meint, er braucht diese Güter unbedingt, zumindest einen kleinen Teil davon. Mit seiner Lüge, die er Naaman vorbringt, wären er und Elisa eigentlich ganz fein raus, denn er sagt nicht einfach, dass Elisa es sich anders überlegt hat. Damit wäre der Elisa ein bisschen diskreditiert, kann man sagen. Wenn er sich es anders überlegt, sagt eigentlich auch nichts anderes, dass die Gier gewonnen hat, sondern dass sich die Situation geändert hat mit diesen Prophetenjüngern. Gehasi wird von Naaman reich beschenkt, die doppelte Menge Silber, die er gefordert hat. Der Plan geht auf, soweit. So ein bisschen schummeln, ist vielleicht da gestattet. Er kriegt ja auch was dafür, der Naaman ist jetzt gesund, da kann man ruhig was abknöpfen. Eine kleine Gegenleistung. Und der Gehasi hat sein Bedürfnis nach Materiellem gestillt. Er hat also jetzt so mit einem kleinen Trick einen Lottogewinn eingestrichen und so richtig geschadet hat er ja wie gesagt nicht, weil der Naaman ist ein glücklicher Mann jetzt. Und dann sind die Aramäer sowieso eigentlich Feinde Israels. Wenn wir jetzt zu diesem Fischer zurückkommen und den Gehasi daneben stellen, dann begnügt sich dieser Gehasi nicht mit der Rolle des Fischers, sondern er versucht, seine Situation zu verändern. Er macht einen Riesenschritt, er katapultiert sich förmlich in eine neue soziale Schicht hinein, wenn wir da lesen, was er sich jetzt alles kaufen kann, wie Elisa ihm das aufzählt. Er sorgt vor Aber dieses Vorsorgen hat in diesem Fall einen ganz hohen Preis. Als er nämlich vor Elisa tritt, erinnert mich diese Situation ganz stark, wenn wir das nochmals anschauen, Vers 25, woher Gehasi, erinnert mich das ganz stark an die Situation im Garten Eden, wo Gott fragt, wo er nach Adam fragt, wo bist du? Elisa fragt, woher Gehasi, also woher kommst du? Und Gehasi lügt zum zweiten Mal. Elisa weiß aber, was passiert ist. Ihm ist offenbar. Und dann kommt die furchtbare Strafe. Gehasi verliert seine Gesundheit. Er wird aussätzig. Ich habe mir überlegt, was der Grund für die Strafe ist. So ausdrücklich wird er nicht genannt. Gehasi hat eigenmächtig gehandelt. Das könnte Strafe verdienen. Er hat zweimal gelogen, einmal den Naaman und einmal den Elisa angelogen. Und er hat letztlich auch gestohlen dadurch. Ist die Strafe für all dieses möglicherweise, ich habe so ein bisschen die Einschätzung, dass es zuerst darum ging, dass er Elisa hintergangen hat. Und nicht so sehr, dass er jetzt vielleicht den Naaman bestohlen hat. Aber vielleicht nicht ganz so wichtig. Es werden ein paar Dinge aber sehr deutlich am Gehasi. Eigentlich ist der Gehasi auch von seinem Namen her nicht so arg im Vorteil, gell? Wirkt etwas komisch. Er hat in Wirklichkeit keinen Schritt nach vorne getan, sondern einen Riesenschritt nach hinten. Und er ist jetzt eigentlich der alte Naaman. Er hat den Aussatz und er hat den Reichtum. Und der neue Naaman hat zwar immer noch vermutlich Reichtum, aber keinen Aussatz mehr. Und das ist eine ziemlich große Ironie. Der Diener des Propheten Gottes und trotzdem widerfährt ihm sowas. Und diese Geschichte ist, finde ich, wenn ich jetzt mich betrachte, irgendwie auch unangenehm ganz nah bei uns, weil sie eben so menschlich ist. Hier geht es um so ein menschliches Bedürfnis, das sich der Gehasi versucht zu stillen, der eigentlich ganz nah dran ist an Gott. Er sieht, wie Gott durch Elisa wirkt, aber er lässt sich den Kopf verdrehen durch Aussicht auf Reichtum. Man kann vielleicht sogar so weit gehen, dass man sagt, er tauscht seine Götter. Beziehungsweise er tauscht Gott, den einzigen Gott, gegen einen neuen Gott, gegen Reichtum. Was er sucht, bekommt er. Und auf der Gegenseite verliert er sehr viel mehr, sodass das, was er gewonnen hat, wertlos wird. Es gibt kein Interview, wie er sich danach fühlt, aber ich bin ganz sicher, dass er genau das antworten würde. Was bringt mir jetzt all dieser Reichtum? Paulus findet ganz deutliche Worte für solche Situationen und ähnliche. Und zwar im 1. Timotheusbrief. Erster Timotheus, Kapitel 6. Da würde ich ab Vers 7 bis 11 lesen. 1. Timotheus 6, Seite 251, ab Vers 7. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung, und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Bis hier. So ein bisschen fühlt man sich, wenn man gerade den Vers 9 anguckt, an die ganzen Oligarchen aus Russland erinnert, die diese ganzen Yachten haben und die jetzt diese Yachten nicht mehr haben, deren Vermögen jetzt reihenweise eingefroren wird und schlagartig verschwindet. Da merken jetzt vielleicht ein paar, so als Vorgeschmack, dass sie eben nichts aus dieser Welt hinausbringen werden. Wenn man auf den Reichtum dieser Welt setzt, sozusagen Gehasis Gesinnung hat, dann führt es letztlich zum Tod. Denn alles, was hier geboten wird, ist vergänglich und, wie Paulus sagt, oft auch schädlich. Gehasis Krankheit, und das ist das Brutale eigentlich dran, die gilt ja nicht nur ihm, sondern auch seinen Nachkommen. Und das ist für mich ein ganz klares Zeichen oder ein Symbol dafür, dass es hier um mehr als nur jetzt diese Gesundheit vom Gehasi geht, sondern um was Ewiges, was alle Zeit währendes, um diesen Tod. Wenn man auf einen falschen Gott setzt. Und es ist sicherlich auch in unserer Gesellschaft zu beobachten, dass diese Gesinnung Gehasis Konjunktur hat. Reichtümer anzuhäufen als Lebenssinn ist genauso häufig wie vielleicht kurzsichtig. Paulus sagt hier nichts anderes als das, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Und trotzdem ist für viele so attraktiv, möglichst viel Geld zu verdienen und immer mehr davon und das Verdiente dann für Dummheiten auszugeben oder halt auch nicht, ja, wie Paulus schreibt, für viele Törichte und ja, dass sie in Versuchung und Verstrickung fallen. Wenn ich mal den Rahmen jetzt noch ein bisschen weite, weg von der Einzelperson, ist das eigentlich auch keine gute Idee. Schon vor 50 Jahren wurde ein Bericht veröffentlicht von das Club of Rome, des sogenannten Club of Rome, zur Lage der Menschheit mit dem Titel Die Grenzen des Wachstums. Und damals hat das wie so ein unfassbarer Wachmacher gewirkt. Die Botschaft ist recht kurz zusammengefasst: Ein endlicher Planet mit endlichen Ressourcen taugt nicht für unendliches Wachstum in wirtschaftlichem Sinn und für unendliche Ausbeutung, die dazu nötig ist. Das nur vielleicht als kleine Randbemerkung. Wer also nach immer mehr strebt, sein Vermögen immer mehr anhäufen möchte, der schafft auch im großen oder wird auch im großen Rahmen die Grenzen erfahren. Aber ich finde, es ist immer schlecht, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, wenn man auf andere schaut oder nur den großen Rahmen anschaut, den globalen Rahmen, wo wir vielleicht als Einzelpersonen nichts ausrichten können, sondern natürlich, wie steht es eigentlich um mich? Darum geht es doch letztlich für jeden Einzelnen von uns. Wie ist meine Gesinnung? Welchen Stellenwert hat was in meinem Leben? Und ich glaube, dass auf jeder Gehaltsstufe die Gefahr da ist, materialistisch zu sein, Gehasis Gesinnung zu haben. Es ist vermutlich schon so, wie Paulus das sagt, dass Reiche eine größere Gefahr haben, weil sie eben mehr Möglichkeiten durch ihre materiellen Güter haben. Aber letztlich ist jeder Mensch, denke ich, potenziell dazu in der Lage, seinen Gott auszuwechseln. Ja, in der Bibel wird eben diese Gefahr betont durch Paulus und an Gehasi sehen wir, dass auch dieser letztlich nicht so Vermögende es in sich drin hat. Und Paulus gibt auch das Rezept uns gleich mit. Nahrung und Kleidung sollen genug sein. Daran sollen wir uns genügen lassen. Jetzt bin ich wirklich kein Wirtschaftsfachmann, aber ich könnte mir vorstellen, dass kein Vertreter der Wirtschaft sich über so eine Haltung freuen würde. Konsum treibt schließlich die Wirtschaft an, mehrt den Wohlstand. Die Frage ist bloß, wohin führt das alles? Es ist sicherlich zweifelhaft. Dieser Weg ist sicherlich zweifelhaft, weil er in eine Richtung führt, wie Paulus sagt, die wir geistlich nur ganz schwer mit unserem Glauben vereinbaren können. Blicken wir noch mal kurz auf Naaman. Wenn wir so diese Entwicklung in der Geschichte anschauen, können wir eigentlich sagen, er ist einen großen Schritt weiter in seiner Reife. Er wusste durch seine Not, dass all die Güter, die ihn umgeben, eigentlich keinen wirklichen Wert besitzen und findet dann über Elisa seine Gesundheit und er findet Gott und geht glücklich davon. Er begegnet Gott in seiner Heilung und nimmt ihn als einzig wahren Gott an. Und an der Stelle möchte ich eigentlich auch noch Elisa erwähnen, der ja dieses Silber und Gold ablehnt. Der ist vielleicht noch einen Schritt schon weiter gewesen. Er weiß, was Gottes Möglichkeiten sind und er weiß, dass er mit Silber und Gold da überhaupt keine Konkurrenz hat. Er braucht keine materiellen Güter als Mann Gottes. Er hat schließlich erlebt, dass Gott alles geben kann, was er braucht. Elisa ist fest verwurzelt in Gott und wankt auch nicht. Er lässt sich nicht überreden, was anzunehmen. Welche Weisheit steckt in diesen Worten des Paulus? Ich lese nochmal die Verse 7 bis 8. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Es geht hier sicherlich nicht darum, nur noch Kleidung und Nahrung zu besitzen. Ich finde es also auch ganz gut, dass ich in einem Haus übernachten kann und da wohnen kann, vor allem wenn wir Winter haben. Es geht auch nicht darum, möglichst wenig zu arbeiten, wie dieser Fischer, und vielleicht seinen Chef damit zu ärgern. Oder es geht auch sicher nicht darum, Unternehmertum zu verbieten. Es geht aber darum, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Es geht darum, dass wir in all dem Gott, den einzig wahren Gott sein lassen und wissen, dass alles andere maximal zweitrangig ist. Es geht also um eine Gesinnung, um die Zufriedenheit in der Genügsamkeit, die hier aus den Versen von Paulus hervorgeht. Und hier geht es eigentlich auch um Verzicht unter Umständen und um das Gegenteil nach dem Streben, seinen Besitz zu vermehren. Auch das kann uns zugemutet werden. Wenn ich jetzt nochmal zu Heinrich Böll zurückgehe, finde ich, war er von der Wahrheit eigentlich gar nicht so weit entfernt. Auch wenn diese Fischergeschichte nicht jedermanns Lebensentwurf sein muss, wie gesagt. Ja, und für seinen Fischer könnte man sich überlegen, ob er jeden Abend dösen muss oder ob er vielleicht meinen Hauskreis oder so gehen könnte. Das schon, ja. Aber ich denke, dass es generell, dass wir daran was ablesen können, was Genügsamkeit angeht und damit auch ein bisschen so eine Art Schutz vor falschen Göttern, die viele Menschen eben im Materiellen sehen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten.